D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Dienstag, der 6. September 2016. Und falls ihr es noch nicht bemerkt haben solltet, wir von der Redaktionskonferenz leben die Vier-Tage-Woche. Und mit der Vier-Tage-Woche leben wir ein umstrittenes Modell. Eine aktuelle Untersuchung zeigt, die Vier-Tage-Woche ist ungesund, weil wir die 4 Tage, an denen wir dann arbeiten, in der Woche vollknallen müssen, um unser Pensum zu schaffen. Viele Arbeitnehmer müssen nämlich trotzdem 40 Stunden die Woche arbeiten, um genug Kohle zu verdienen. Und 40 Stunden verteilt auf 4 Tage sind eben 10 Stunden pro Tag. Und das ist ordentlich. Dafür hat man natürlich dann ein langes Wochenende. Wir schauen uns gleich mal verschiedene Arbeitszeitmodelle an und überlegen, welche praktisch sind und wo es ungesund wird. Wir tun aber auch was für den Ausgleich und gehen gleich einkaufen, zusammen mit Shopping King Pascal Fischer aus der D-Radio Wissen Redaktion.
Hallo.
Hi, grüß dich. Wir kaufen gleich nämlich ein kohlensäurehaltiges Schaumweingetränk ein. Wir müssen nämlich anstoßen auf den Supermarkt. Der wird heute 100, ne?
Jawohl, ja, wird man gar nicht meinen.
Nee, ne? Echt
so
krass.
Schon.
Und wir gucken uns ein bisschen an, wie wir möglicherweise in Zukunft unser Schaumweingetränk kaufen werden. Da hast du dir so ein paar Modelle angeschaut. Magst du schon was verraten?
Ja, vielleicht gar nicht so viel mit Robotern rummachen, eher mit Smartphone und wahrscheinlich immer noch irgendwie in Supermärkten. Also ganz verschwinden werden sie nicht.
Sagt Pascal Fischer. Ich bin gespannt, ob wir ihm das glauben wollen. Das und alles, was sonst noch heute wichtig gewesen ist, jetzt in der Redaktionskonferenz. Sebastian Sonntag hier. Tag zusammen.
D-Radio Wissen.
Wie arbeitet ihr denn so? So ganz normal? So 9-to-5? Oder könnt ihr euch vielleicht eure Zeit selbst einteilen? Das gibt einem natürlich so gefühlt Freiheit. Das ist aber auch gefährlich, weil ihr vielleicht zwischendurch rumtrödelt oder mal schnell was anderes macht. Und man hat hinterher dann das Gefühl, man hat nichts anderes gemacht, außer arbeiten den ganzen Tag. Und so ist es eigentlich mit allen Arbeitszeitmodellen. Egal ob Schichtdienst, Teilzeitdienste, Gleitzeit oder was es da sonst noch so alles gibt. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und dann gibt es da noch die verführerische Idee von einem dauerhaften, langen Wochenende. Also einfach nur noch 4 Tage arbeiten pro Woche statt 5. Findet ihr gut? Der Radiowissen-Reporter Stefan Beuting, der könnte sich das auch vorstellen.
Vielleicht ist es einer der meistgeträumten Träume überhaupt.
So, heute habe ich frei und deswegen gehe ich zum Sport.
Ich zumindest liebe das. Den freien Tag.
Also ich würde mal sagen, eine der schönsten Sachen an so einem freien Tag ist, so lange zu schlafen, wie man möchte.
Ich habe heute frei.
Ich habe heute frei.
Heute habe ich endlich mal einen halben Tag frei.
Jetzt zum Beispiel am Freitag will ich früher Schluss machen, deswegen arbeite ich jetzt Mittwoch und Donnerstag ein bisschen mehr und damit ich freitags halt um 15 Uhr gehen kann.
Herrliche Vorstellung. Das Problem? Die wenigsten können oder wollen auf ihr volles Gehalt verzichten. Die Lösung? Pressen. Das macht zum Beispiel die Modekette Uniqlo. 40-Stunden-Woche in 4 Tagen.
Hätte man zum Beispiel einen Tag frei.
Das Beispiel kommt aus Japan. Auch was für uns hier?
Ja, klar. Könnte man natürlich machen.
Doch ist das wirklich eine gute Idee? 4 Tage lang täglich 10 Stunden arbeiten, täglich 2 Stunden sparen, um dann einen freien Tag zu haben?
Ja, okay. Kenne ich, aber für mich nicht interessant.
Weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht so jemand, der wirklich ganz viel arbeitet und sich dann ganze Tage frei nimmt.
Du könntest dann quasi 4 mal 10 Stunden arbeiten, hättest du die Woche über...
Nein, das wäre nicht mein Ding.
Freie Tage liebt jeder. Aber die Bereitschaft dafür, 10 Stunden und länger zu arbeiten, die scheint nicht ausgeprägt.
Lohnt sich nicht.
Und selbst wenn du das gerne willst, es gibt da noch eine andere Hürde. Arbeitszeitrecht.
Ich kann meine Arbeitszeit, tägliche Arbeitszeit, bis 10 Stunden erhöhen. Aber natürlich, da sagt der Gesetzgeber, dass in einem, sagen wir mal, Ausgleichszeitraum von 24 Wochen bzw. 6 Monaten ich wieder natürlich die tägliche Arbeitszeit von 8 Stunden erreichen muss.
Ufuk Altun ist Arbeitsrechtler. Er würde das nur machen, wenn es wirklich gute Gründe gibt. Familiäre etwa, wenn jemand über weite Strecken pendeln muss oder parallel eine Fortbildung macht. Aber das klingt ja ehrlich gesagt auch schon nicht mehr nach freien Tagen.
Kann man natürlich für einen bestimmten Zeitraum, den man auch schon im Vorfeld definiert, natürlich auch empfehlen.
Mehr als 8 Stunden pro Tag über längere Zeit. Allard Dembe, Professor für öffentliche Gesundheit an der Ohio State University, hat dazu geforscht und kommt zu dem Schluss, das schadet.
Ich habe alle 2 Tage so ungefähr frei gemacht und den Rest halt Stunden gekloppt.
Wie hat sich das angefühlt für dich?
Stramm.
Kurzfristig höheres Unfallrisiko am Arbeitsplatz. Langfristig 3-fach höhere Wahrscheinlichkeit, am Herzen zu erkranken, Diabetes, Arthritis oder Krebs zu bekommen. Wenn also reduzieren nicht geht, dann möglichst gleich verteilen. Vielleicht ein wenig umschichten, um am Ende etwas Luft zu haben. Montags bis donnerstags, also ein bisschen länger, dafür Freitag ab mittags frei. Dembe zitiert eine Kollegin und nennt es die Goldilocks Work Week. Ich treffe einen Auszubildenden aus dem Bereich Fachinformatik. Nennen wir es also die Azubi Fachinformatik Work Week.
Ich spare mir viel zusammen, damit ich halt freitags öfters mal ein bisschen früher ins Wochenende starten kann. Für mehrere Tage muss man ja wirklich viel arbeiten und nee, das ist nicht so meins.
T-Radio Wissen Reporter Stefan Beuting auf der Suche nach dem perfekten Arbeitszeitmodell.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Kennt ihr das überhaupt noch? So Wandteller, bemalt, mit so heimeligen Motiven, Landschaften, Tieren, so typischen Stadtansichten in so lila-bläulicher Farbe auf weißem Teller gepinselt. Nippes, den Oma Erna in den 70ern aus dem Urlaub mitgebracht hat. Doch der Wandteller, der ist als ironisches Hipster-Utensil zurück. Allerdings mit einem kleinen Unterschied. Mit welchem, Pascal Fischer aus der D-Radio Wissen Redaktion?
Ja, es sind Atomkraftwerke drauf abgebildet.
Was?
Ja, und dann so richtig dampfend, ne? Da kommt oben was raus, eingerahmt von gemaltem Blümchenrand. Und eine ganze Serie gibt es da zu kaufen. Die Einzelstücke heißen dann Stade, Brockdorf oder Brunsbüttel.
Stellt sich natürlich die Frage, wer macht sowas und bitte warum?
Ja, Regisseurin Pia Grau und ihr Partner Architekt André Weissert, die sind nämlich mal an der Nordseeküste und die Elbe lang gesegelt und haben da insgesamt 19 AKW gesehen. Und als Andenken dann haben sie sich gedacht, malen wir das doch einfach mal. 2015 haben sie die in Serie auf den Markt gebracht. Sie schwärmen von den AKW wie von Kathedralen. Die sehen nämlich dann doch so ähnlich aus auf diesen Tellern. Sie nennen ihre Kunstwerke Futurnostalgie, weil es bald in Deutschland gar keine Kernkraft mehr geben wird. 39 Euro kostet ein Teller und alles ist wirklich Teil eines größeren Trends, behauptet zumindest Spiegel Online. Porzellanhersteller wie Fornsasetti oder Astier de Villat, die arbeiten mit Künstlern wie Maurizio Cattelan zusammen und Opernsängerinnen, Messer, blutige Herzen, Totenköpfe sind dann da als Motive zu sehen. Also alles andere als sterbenslangweilig.
Wandteller werden hip. Danke Pascal Fischer aus der D-Radio Wissen Redaktion.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Paralympics, sie starten morgen in Rio. 155 deutsche Sportler treten ab morgen in 17 verschiedenen Sportarten an. Für D-Radio Wissen mit dabei Chris Kirsten Brun. Sie hat selbst dreimal bei den Paralympics mitgemacht. Ihre Disziplin ist Schwimmen und sie hat insgesamt 3 Gold, 4 Silber und 4 Bronzemedaillen für Deutschland geholt. Dieses Jahr ist sie nach Rio gereist, um uns über die Wettkämpfe zu berichten. Sie hat sich da auch schon mal ein bisschen umgeschaut und hat mir erstmal erzählt, was das alles da so für einen Eindruck auf sie macht.
Jetzt als Nicht-Athletin das Ganze hier wahrzunehmen, den Olympic Park und jetzt gestern auch live in dem Wettkampfpool oder am Wettkampfpool, das ist schon eine andere Wahrnehmung. Das hat mich auch gestern zu gleichen Teilen erschreckt und auch überrascht, weil ich schon sehr fokussiert immer war als Athletin. Ich da auch so ein bisschen mit Scheuklappen durch die Welt gegangen bin, vor allem durchs Olympische Dorf. Hatte sicherlich für mich ganz bewusst einen Grund auch, das weiß ich. Aber im Nachhinein denke ich mir auch, mein Gott, hätte es nicht ein bisschen entspannter sein können. Mhm. Aber das ist schon eine aufregende Sache hier.
Es gab während der Olympischen Spiele immer mal wieder Beschwerden über die Zustände von Sportstätten und Unterkünften. Hast du dich da mal ein bisschen umschauen können? Kannst du das teilen oder sieht alles jetzt wieder picobello aus?
Also was jetzt das Schwimmstadion anbelangt, kann ich nicht sagen, dass das jetzt schlechter ist oder grob besser als das, was ich in Athen, Peking und London erfahren konnte. Ich habe gestern mit den Athleten gesprochen, weil selber war ich noch nicht im Olympischen Dorf oder jetzt im Paralympischen Dorf. Die haben gesagt, das Essen ist gut, das ist da und man kann da schlafen. Die Betten stehen auf 4 Beinen. Es kommt Wasser aus dem Hahn und in der Toilette wird auch alles weggespült.
Na, Gott sei
Insofern
Dank.
Haben die Athleten alles, was sie brauchen. Also das ist, glaube ich, alles ein bisschen hochgespülter worden, als man es hätte müssen.
Die Russen sind nicht dabei. Doping hat das verhindert. Ist das Thema Doping bei den Paralympics ähnlich groß wie bei Olympia?
Also ich denke, ich sag mal, als Zuschauer, Zuhörer bei den Olympischen Spielen, so kann ich es ja nur beurteilen, ist das Thema genauso eins wie bei uns wie bei den olympischen Athleten. Da möchte ich auch für keinen, egal aus welcher Nation, meine Hand ins Feuer legen. Dafür ist einfach diese Zeit so, macht das Ganze nicht schöner und soll es auch nicht entschuldigen. Aber klar, wir unterscheiden uns da in nichts von den olympischen Athleten. Wir haben unsere Ziele, wir haben unser Ehrgeiz und das wollen wir natürlich dann auch entsprechend, wenn es geht, mit fairen und sauberen Situationen und Mitteln durchziehen.
155 Athleten sind am Start, morgen geht's los. Wie sind die Medaillenchancen?
Ja, großes Thema, große Frage. Ich weiß, also meine Prognose wären 3 Medaillen. Da haben wir auch Favoriten, die einfach durch ihre vorherigen Leistungen Weltmeister und Jahresbestzeiten geliefert haben. Insofern sage ich mal, wenn wir ganz, ganz mega viel Glück auch haben im Spiel, dann können wir vielleicht 5-mal Metall abholen.
Was glaubst du, wie wird es zuschauermäßig aussehen? Sind genug Tickets verkauft worden? Werden die Stadien voll werden?
Also es soll jetzt nochmal die letzten Tage ja einen wahnsinnigen Hype gegeben haben im Ticketverkauf. Insofern glaube ich, dass das vielleicht sogar ein bisschen gefüllter und mehr ausverkaufte Stadien geben wird bei den Paralympischen Spielen, als dass das der Fall bei den Olympischen Spielen waren. Und auch hier, glaube ich, hat das wieder so einen gewissen menschlichen Aspekt, der einfach mal bei den paralympischen Athleten, glaube ich, mehr verstanden wird und näher an einem normalen Zuschauer ist, als dass das vielleicht bei olympischen Athleten der Fall ist, weil wir vielleicht nicht so dieses Perfekte verkörpern, sondern einfach auch das lebendige Leben mit Schmerzen, Leid und dem einen oder anderen Schicksalsschlag.
Glaubst du, das könnte auch Einfluss auf die Stimmung haben? Bei den Olympischen Spielen war es ja schon auch immer wieder so, dass Sportler ausgebuht wurden.
Ja, das fand ich auch alles andere als schön oder sportlich. Ich hoffe sehr, dass da vielleicht jetzt ein bisschen mehr die internationale Empathie an den Tag gelegt wird, sodass also für alle gehofft, geschrien und gelebt und geteilt wird.
Kirsten Bohns ist für die Radio Wissen bei den Paralympics mit dabei und hat uns erzählt, ob soweit alles bereit ist. Morgen geht's nämlich los in Rio.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Jetzt eine lustige Geschichte, habt ihr vielleicht mitbekommen. Die großen Filmfirmen in den USA und auch die Fernsehsender, die sind ziemlich aktiv im Netz und versuchen, alle Raubkopien ihrer Werke in Videoplattformen und auch auf Streamingseiten löschen zu lassen. Gegen Streamingseiten gehen sie zum Beispiel vor, indem sie bei Google den Antrag stellen, dass die Seiten aus dem Suchindex rausgenommen werden. So können sie nicht mehr gefunden werden. Das macht der Filmriese Warner Brothers auch und das offensichtlich ziemlich sorgfältig. Warner Brothers hat nämlich jetzt Google gebeten, ihre eigene Seite aus dem Suchindex zu nehmen, wegen Urheberrechtsverletzungen. Außerdem auf der Löschliste von Warner die, Klammer auf, legalen Dienste, Klammer zu, von Sky und Amazon und die bekannte Filmdatenbank IMDb. Fairerweise muss man dazu sagen, dass Warner eine Firma beauftragt hat, die sich darauf spezialisiert hat, Seiten mit Raubkopien im Netz aufzuspüren. Und das erledigt ein Computerprogramm, was in dem Fall wohl nicht so ganz sauber gearbeitet hat. Google war aber so nett und hat den Löschantrag in den Papierkorb geworfen. Wir haben es aber trotzdem gefragt, wenn Filmfirmen und Fernsehsender so aktiv gegen Raubkopien im Netz vorgehen, wie kann es dann sein, dass Seiten wie Kinox.to immer noch im Netz sind? Und darüber spreche ich jetzt mit dem Medienanwalt Christian Solmecke. Grüß dich, Christian.
Hallo, guten Abend. Ja.
Warum ist denn das eigentlich so? Warum sind solche Seiten tatsächlich immer noch im Netz, wo ja zum Teil auch schon gegen ermittelt wurde?
Tja, an der Filmindustrie liegt es nicht. Die jagen natürlich dahinterher, was das Zeug hält. Aber alleine, um das mal klar zu machen, Kino.to ist, glaube ich, 4 oder 5 Jahre gejagt worden und rausgekommen ist das nachher, weil sich die beiden Gründer zerstritten hatten und es ging mal wieder ums liebe Geld und dann hat der eine den anderen verpfiffen, ist dann, ich glaube, auch als Kronzeuge aufgetreten. Und das ist eben bei den anderen Plattformen nicht so. Solche Zeugen fehlen und es ist schwer, in die verschlüsselten Datenverbindungen der Plattform reinzukommen. Und das ist der Grund, warum die immer noch laufen, immer noch funktionieren und dazu sitzen die auch noch oft auf den Jungferninseln oder was weiß ich wo im Ausland. Da reicht der Arm der deutschen Justiz nicht so weit.
Jetzt gibt es ja viele illegale Streaming-Seiten, die vollgepflastert sind mit Werbung, mit Porno-Werbung, mit Wett- und Glücksspiel-Seiten. Kann man nicht irgendwie über die Werbeanbieter an diese Hintermänner, an diese Seitenbetreiber rankommen?
Tatsächlich ist das auch der Weg, den die Filmindustrie oft versucht zu gehen. Wenn man nämlich den Seitenbetreibern das Geld abdreht, haben die auch keine Lust mehr, diese Seiten zu betreiben. Wenn man denn rankäme an diese Werbeseiten, denn die sind genauso illegal, sitzen genauso auf den gleichen Jungferninseln wie die Betreiber der Streaming-Plattformen selbst und gezahlt wird, wie so häufig, wenn es illegal ist im Internet, mit Bitcoin, einer nicht zurückverfolgbaren Währung. In Sekundenschnelle werden da die Beträge überwiesen. Und insofern kann man auch da nur ganz schwer den Hebel ansetzen. Und vor allen Dingen hat man eine Plattform dicht gemacht, sind 100 sofort wieder da. Das hat sich zuletzt bei Kino.to gezeigt.
Mhm. Trotz legalen Seiten wie Netflix oder Amazon Prime, die ja doch mittlerweile ganz gut angenommen werden, schauen sich immer noch viele, viele, viele User auf illegalen Seiten Videos und Filme an. Man muss aber sagen, die Seiten sind illegal. Das Filme gucken, das ist aber nicht verboten, oder?
Korrekt, denn das Streaming selbst, das hat der Europäische Gerichtshof mal festgestellt, das ist keine Urheberrechtsverletzung, denn man konsumiert ja nur den Film, man tauscht ihn nicht weiter, sofern man nur die erwähnten Streaming-Plattformen nutzt. Aber jetzt gibt es die ersten Twitter und das berühmteste Softwarestückchen ist Popcorn Time. Mhm. Und ich sage es direkt dabei, es ist halt eine Software, 2 Megabyte groß, die muss man sich runterladen und da ist alles an Kinofilmen dieser Erde zu sehen in HD-Qualität. Mhm. Nur das Problem ist, wenn ich mir die allererste Minute eines Films dort anschaue, streame ich zwar erstmal nur, aber die schiebe ich direkt wieder weiter an alle Nutzer. Und damit funktioniert Popcorn Time wie die klassische Tauschbörse. Damit betreibe ich File-Sharing und insofern erlebe ich am Tag in meiner Kanzlei rund 20, 30 Abmahnungen wegen Popcorn Time, dieser vermeintlichen Streaming-Technologie, Leute, die rund 1.000 Euro zahlen sollen, weil sie da einen Film geguckt haben.
Okay, halten wir nochmal fest. Okay ist es, eine ganz normale Streaming-Seite zu schauen. Schwierig wird es immer dann, wenn man sich irgendwas runterlädt, also eine Software runterlädt, weil man dann davon ausgehen muss, dass die irgendwas zwischenspeichert auf dem Rechner. Und das ist das Illegale, richtig?
Korrekt. Das kann man sich merken, sobald ich mir irgendwas runterladen muss und sei es nur ein Browser-Plugin, also einen kleinen Zusatz für den Browser, dann muss ich stutzig werden, sollte mich genauer informieren. Wenn ich nichts zusätzlich runterladen muss, kann ich in der Regel davon ausgehen, dass ich dieses Streaming auch genießen und konsumieren darf.
Vielen lieben Dank. Medienanwalt Christian Solmecke hat uns erklärt, warum Kinox, TO und Co. immer noch im Netz sind und wo wir Probleme bekommen können und was legal ist. Vielen lieben Dank und schönen Tag für dich.
Sehr gerne. Bis dann. Ciao.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hey, könnt ihr das mal ein bisschen leiser machen oder vielleicht einfach noch ausschalten?
Danke, das kann tatsächlich funktionieren. In Filialen der britischen Kette Marks & Spencer hat das genauso funktioniert. Da wird man seit kurzem beim Einkaufen nicht mehr mit Hintergrundgedudel beschallt. Christina Deinsberg aus der D-Radio Wissen Redaktion, wer hat denn die angepöbelt, dass das geklappt hat?
Ja, also gepöbelt hat da Pipedown. Das ist eine britische Initiative, die sich gegen akustische Umweltverschmutzung stellt.
Okay.
Genau, die wollen nämlich die ewige Hintergrundmusik aus den Geschäften und im öffentlichen Raum verbannen. Dazu haben sie sich auch ein bisschen prominente Unterstützung angelacht. So den, sind vor allem ältere Herren, wie zum Beispiel Stephen Fry oder Sir Simon Rattle, im deutschen Ableger dann Didi Hallervorden und zu Lebzeiten sogar Altkanzler Helmut Schmidt.
Ach krass, okay.
Genau, und die wehren sich dann also mit Briefkampagnen und kleinen Beschwerdekärtchen gegen Fahrstuhlmusik oder Shopping-Mall-Techno.
Warum sind die Herren und Damen so empfindlich?
Also die sagen, dass das tatsächlich gesundheitliche Risiken birgt. Also bei ständigem Lärm können tatsächlich Gehörschäden entstehen und natürlich Stress, der wiederum führt zu Bluthochdruck, führt zu Konzentrationsschwächen, Schlafstörungen und so weiter und so fort. Wir unterliegen einer dauernden Reizüberflutung, wie das eben so ist. Aber es sind schon auch einfach genervte, teilweise grantige Menschen, die sich da so versammeln. In dem Forum dieser deutschen Website zum Beispiel gibt es einen regen Austausch über Kampf gegen Beschallung im Supermarkt oder nervige Radio-Jingles. Ja, richtig. Besonders schön fand ich zum Beispiel die Aufforderung zum Boykott aller deutschen Opern und Sinfonieorchestern, damit die Musiker auch vor ihrem eigenen Lärm geschützt sein.
Okay, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Aber jetzt mal abgesehen von Sinfonieorchestern, wieso gibt es denn überhaupt so viel Musik und überall?
Naja, der bekannte Grund ist natürlich, dass das zum Kaufen motivieren soll. Laut Studien kann das den Umsatz sogar bis zu 20% steigern. Falsche Musik wirkt sich aber negativer aus als gar keine, witzigerweise. Es gibt aber auch einfach Menschen, die sich mit Stille unwohl fühlen, die damit nicht umgehen können. Und die, also die Stille, macht überhaupt Umgebungsgeräusche erst wahrnehmbar, die sonst von Musik übertönt werden. Zum Beispiel Kindergeschrei oder Straßenlärm.
Falsche Musik ist negativer als gar keine. Haben wir Glück, dass wir nur richtige Musik spielen hier in D-Radio Wissen. Vielen Dank, D-Radio Wissen-Reporterin Christina Deinsberger.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Aufnahmen, die deutsche Tornados stationiert in der Türkei über Syrien machen, die sollen eigentlich im Kampf gegen den IS eingesetzt werden. Jan van Aken, das ist der außenpolitische Sprecher der Linkspartei, der befürchtet aber, dass die Türkei die auch einsetzen könnte in ihrem Kampf gegen kurdische Milizen. Ob da was dran ist, das klären wir gleich hier in der Redaktionskonferenz. Pascal Fischer aus der D-Radio Wissen Redaktion ist mit dabei.
Hallo.
Und mein Name ist Sebastian Sonntag.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
58 Millionen Euro, die will das Verteidigungsministerium ausgeben für den deutschen NATO-Einsatz auf dem türkischen Stützpunkt Incirlik. Unter anderem 26 Milliarden für ein neues Flugfeld und 30 Milliarden für einen mobilen Gefechtsstand. Passend dazu gab es heute Kritik von den Linken, nicht an den Neuanschaffungen, sondern am Einsatz selbst. Über die Kritik und die Shoppingtour vom Verteidigungsministerium habe ich mit Thomas Wassmann gesprochen. Er ist der Vorsitzende des Verbandes der Besatzungen stahlgetriebener Kampfflugzeuge der deutschen Bundeswehr. Zuerst habe ich mit ihm grundsätzlich nochmal geklärt, was die Bundeswehr da genau in Incirlik macht.
Also die Bundeswehr ist in Incirlik eingebunden in eine NATO-Aktion und letztendlich ist sie zuständig unter anderem mit anderen Partnern zusammen für die Aufklärung von zukünftigen Zielen bzw. Gebieten, Truppenbewegungen oder ähnlichen Dingen, dass sie also über dem Gebiet Syriens Flüge macht, indem sie Aufnahmen macht und andere Emissionen und Signale aufzeichnet und dementsprechend zur Verfügung stellt.
Aufklärung.
Ja.
Für 30 Millionen soll da jetzt ein neuer mobiler Gefechtsstand am Stützpunkt gekauft werden. Wofür braucht man sowas?
Also in so einem Gefechtsstand, ob nur mobil oder nicht, werden letztendlich Informationen zusammengeführt und dementsprechend mit Personal besetzt, die diese Informationen auswerten bzw. interpretieren können, um daraufhin dann Entscheidungen für höhere Kommandobehörden vorzubereiten bzw. vor Ort, wenn es dann dementsprechend delegiert worden ist, umzusetzen und zu entscheiden.
Mobil heißt aber, diese 30 Millionen, die sind jetzt nicht an die Türkei, an den Stützpunkt Incirlik gebunden.
Nein, also das wird so sein, dass wenn irgendwann mal dieser Auftrag zu Ende ist, man den mobilen Führungsstand dementsprechend zusammenpackt und entweder nach Hause verlegt oder in ein anderes Einsatzgebiet.
Die Linkspartei, die hat den Einsatz für die NATO in Syrien nochmal kritisiert. Der außenpolitische Sprecher der Linkspartei, der hat heute bei den Kollegen vom Deutschlandfunk Folgendes gesagt.
Die Bundeswehr macht Luftbilder von der ganzen Situation, um gegen den Islamischen Staat zu kämpfen. Ganz praktisch landen diese Fotos aber auch in Minutenschnelle auch bei der Türkei. Und die wird natürlich benutzt, nicht um die IS, sondern um die Kurden zu bekämpfen. Das heißt, hier gibt es aktive militärische Unterstützung für einen brutalen Kampf gegen die Kurden. Die Antwort der Bundesregierung, ja, wir schreiben auf jedes Foto rauf, es darf nur für den Kampf gegen die IS benutzt werden, nicht für andere Zwecke. Und das muss reichen, wir vertrauen den Türken dort.
Ist da was dran? Dürfte die Türkei die Luftaufnahmen denn überhaupt auch für den Kampf gegen die Kurden nutzen? Da hätte die NATO doch wahrscheinlich irgendwas dagegen, oder?
Also es wird schon Absprachen geben, dass die gewonnenen Erkenntnisse und damit also auch die Fotos oder auch andere Ergebnisse nur für den Kampf, also letztendlich für den Auftrag der NATO, den Kampf gegen den IS verwendet werden dürfen. Nichtsdestotrotz können sie natürlich nicht verhindern, dass Leute, die diese Informationen zu Gesicht bekommen oder auch habhaft werden, sie auch für andere Zwecke nutzen. Aber letztendlich muss man seinem Partner da schon dahingehend vertrauen, dass er sich an Absprachen auch hält.
Mhm. Könnte die NATO das irgendwie verhindern? Also besser verhindern als nur mit einem Hinweis auf den Fotos, nur für den Kampf gegen IS? Das ist ja nicht besonders verbindlich.
Na gut, ich meine, sie können es letztendlich nur verhindern, indem sie den Türken keinen Zugang zu der Information geben. Aber wie weit das denn noch partnerschaftliche Verhältnisse sind, wenn sie im Heimatland der betroffenen Nation dementsprechend Personal von Besprechungen und Briefings ausschließen, das sei mal dahingestellt. Also da muss man sich auch schon darauf verlassen können, dass wenn ich dann Verträge oder Absprachen treffe, die von allen Seiten auch eingehalten werden, weil ansonsten stelle ich ja das ganze Prinzip in Frage.
Sie sagen partnerschaftliches Verhältnis. Wenn man sich zum Beispiel die beiden NATO-Mitglieder USA und Türkei anschaut, dann ist das ja schon eine spannende Geschichte. Die Türkei kämpft gegen die Kurden auf der einen Seite, die USA unterstützt die Kurden auf der anderen Seite im Kampf gegen den IS.
Na gut, ich meine, gerade in dem Gemengelage, was wir da unten vorfinden, gibt es natürlich viele verschiedene Einzelinteressen einzelner Nationen, allerdings aber auch, sagen wir mal, übergeordnete internationale oder multinationale Interessen, die dann wieder mit anderen Bündnissen oder Kooperationen erfüllt werden. Das lässt sich wohl bei den gegebenen Stunden noch nicht ganz ausschließen. Nichtsdestotrotz wissen Sie ja auch, dass die Amerikaner auch Basen auf dem türkischen Gebiet nutzen und andere Einrichtungen. Also von daher ist da ja immer noch eine gewisse Zusammenarbeit und dass die Türkei da eine Sonderrolle und ein eigenes Spiel verfolgt, das ist uns ja allen bekannt.
Thomas Wassmann, Vorsitzender des Verbandes der Besatzung stahlgetriebener Kampfflugzeuge der deutschen Bundeswehr über den deutschen NATO-Einsatz im türkischen Incirlik, über die Shoppingtour vom Verteidigungsministerium und die Frage, wer deutsche Aufklärungsfotos für was genau benutzen kann und darf.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute vor 100 Jahren ist sie losgegangen. Die Revolution beim Einkaufen. Die Selbstbedienung. Vorher anstehen und sich vom Ladenbesitzer alle benötigten Produkte raussuchen lassen und sich vielleicht noch eine Frikadelle ans Ohr labern lassen. Dann die Revolution. Mit dem Einkaufswagen durch den Laden bummeln. Alleine und selbst alles aus dem Regal holen. Clarence Saunders hieß das große Genie hinter dieser Idee. In Memphis, Tennessee, hat er sein Piggly Wiggly Store eröffnet am 6.9.1916. Der erste Supermarkt. Bei uns in Deutschland hat das ein bisschen länger gedauert. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die ersten Supermärkte. Die Leute, die vorher die Tante-Emma-Läden betrieben haben, die hatten ein bisschen Angst davor, dass ihnen die Regale ausgeräumt werden. Einkaufswagen, Preisschilder auf produktgenormte Verpackungen. Das musste ja erstmal alles erfunden werden und sich durchsetzen. Die große Revolution damals, Pascal Fischer aus der D-Radio Wissen Redaktion. Jetzt haben wir die Supermärkte. Und jetzt? Was ist die nächste große Revolution?
Ja, die strecken ihre Finger natürlich längst schon digital aus nach deinem Kühlschrank. Ne?
Ah.
In den Waren nämlich sind RFID-Chips und der Kühlschrank, der scannt die einfach und weiß natürlich, was in ihm steckt und was bald verfällt. Der kann dir dann eine Einkaufsliste schreiben und die wird dann im Supermarkt auf einem Einkaufswagen-Bildschirm gebeamt und dann dort angezeigt. Mhm. Und dann läufst du halt die Regale lang. Ne? Sowas wird wirklich längst ausprobiert im Innovative Retail Lab nahe Saarbrücken. Und am Wein, den du dann im Regal findest, klebt wieder ein RFID-Chip natürlich. Den liest dein Einkaufswagen aus und präsentiert Produktinfos.
Ich bin der Chardonnay von Zimmermann. Mein Charakter ähnelt eher den sogenannten Neue-Welt-Weinen als den traditionellen französischen Chardonnays.
Normalerweise spricht so eine Flasche Wein ja erst immer zu mir, wenn ich sie geleert habe. Ist auch mal ganz schön.
Ja, genau. Jetzt ist die Wahrheit schon längst im Wein beim Kaufen. Ja, das Video im Netz hier stammt von der Unternehmensberatung KPMG, die sich da auch mit Studien hervorgetan hat. In diesem Lab, da gibt es auch die sprechende Wursttheke. Da hängen jetzt also mehrere Kameras, die errechnen, also wirklich so mit 3D-Effekten, auf welche Wurst du zeigst. Dann gibt es also keine Diskussion mehr mit so einer Frau von der Fleischtheke. Nee, die da, nee, die.
Die mit den Pistazien, nee, mag ich nicht. Nee. Ne? Und die Wurst, die gibt er dann Roboter oder was?
Ja, das ist schon so ein bisschen die Idee, dass Roboter die Regale bestücken und die Spracherkennung ist ja heute so gut, dass auch diese Roboter dir Auskunft erteilen könnten. Ne? Ah, wo finde ich denn jetzt diese Butter? Ne? Also wie heute schon die Mitarbeiter. Vielleicht ist das auch ein bisschen eine 80er-Jahre-Fantasie, so Terminator-mäßig. Menschen unbedingt durch Roboter ersetzen wollen. Stefan Hertel vom Handelsverband Deutschland HDE meint, das Smartphone leistet eigentlich schon viel mehr. Zum Beispiel Indoor-Navigation im Supermarkt. Wo steht das Müsli? Sagt dir das Smartphone. Mhm. Ne? Produkte scannen, beinhaltet das Müsli Nüsse, gegen die ich vielleicht allergisch bin? Dann wird da so drauf gebeamt auf deinem Bildschirm so ein rotes X.
Nicht essen.
Mhm. Genau, oder das Regal ist leer, dann bestellst du was nach. Das Müsli kannst du dir vielleicht auch gleich nach Hause ordern, dann brauchst du es gar nicht mitnehmen. Denkbar sei auch, dass du erfährst zu deiner gestern gekauften Hose, passt der Pulli da hinten oder...
Dass beispielsweise Rabattcoupons auf die Smartphones der Kunden gesendet werden, sobald sie in bestimmten Entfernungen an Läden vorbeigehen, sofern sie diese Gutscheine natürlich auch haben wollen. Denn sie wissen, im Fokus steht natürlich auch für den Handel, keine Kunden zu verärgern, denn dann kommt er nicht wieder.
Ja, das betont Stefan Hertel nämlich. Da überrollt uns jetzt keine Entwicklung, sondern es kommt eben, was der Kunde möchte und annimmt.
Mhm. Oder es kommt einfach zu mir nach Hause. Ich kann es ja auch online ordern. Ne? Geht ja auch jetzt schon. Wird der Supermarkt dann irgendwann in Zukunft überflüssig durch, weiß nicht, DHL und Co. und vielleicht eine Drohne, die mir irgendwas nach Hause fliegt?
Könnte man meinen, die Kette Home Plus in Korea, die hat das schon ein bisschen ausprobiert. Die hat so virtuelle Supermärkte im U-Bahnhof aufgezogen. Das waren im Grunde aber nur so Leuchttapeten mit aufgedruckten Regalen und Produkten drin und dann hast du so alles abgescannt und konntest die Produkte ordern nach Hause. Und interessant ist aber auch da, warum hast du das so gemacht und nicht gleich als Online-Shop? Hm. Naja, du läufst eben doch gerne im Raum am Regal lang. Ne? Wir sind leibliche Wesen.
Klar.
Es gibt Hinweise auf diesen ganzen Trend, ne? Wie diesen neuen Button da von Amazon. Mhm. Mit dem kannst du klassische Produkte wie Spülmittel und so ordern. Aber das ist auch nur attraktiv, weil das so ein abgepackter Standard ist. Ne? Stefan Hertel betont.
Gerade bei frischer Ware wie Obst und Gemüse ist es so, dass die Leute gerne die Ware wirklich mit den Augen selbst sehen möchten oder eben auch riechen oder anfassen können möchten. Das kann man eben im Internet nicht. Deswegen ist es in Deutschland auch bisher so, dass der Online-Umsatzanteil am Lebensmitteleinzelhandel unter 1% liegt. Es kommt in Deutschland aber noch dazu die sehr, sehr gute sogenannte Nahversorgung. Das heißt, Sie laufen als Kunde in aller Regel, zumindest in den Zentren, nicht weit bis zum nächsten Lebensmitteleinzelhandel. Daher ist das Problem, extra zum Einkaufen zu fahren, eigentlich auch als solches nur selten vorhanden.
Es gibt ja auch Gegentrends. Ne? Digitalriesen wie Amazon machen ja selbst wieder Geschäfte auf. Und viele Supermärkte haben heute auch so Gourmet-Ecken, in denen gekocht wird. Also Fazit, Einkaufen wird nicht total digital, sondern bleibt ein bisschen analog. Der Supermarkt nimmt eher so das Beste beider Welten mit.
Die Roboter übernehmen noch nicht ganz die Regale. Pascal Fischer aus der D-Radio Wissen Redaktion über die Supermärkte der Zukunft. Der Supermarkt, den wir alle um die Ecke haben, ne, der wird nämlich heute 100. Am 6.9.1916 hat der erste in den USA aufgemacht. Und jetzt die wichtigsten Wissensnachrichten des Tages.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Ein Computer kann einen nicht umarmen oder die Tränen wegwischen. Aber er kann vielleicht die richtigen Worte zum Trösten finden. Wie das Magazin New Scientist berichtet, wurde dafür ein Programm an der schottischen Uni Aberdeen entwickelt. Um die richtigen Worte zu finden, sollten Studienteilnehmer sich in stressige Situationen versetzen und überlegen, welche Nachricht sie in dem Moment am hilfreichsten fänden. Ihre Antworten wurden in ein automatisches System eingespeist. Ein Patient, der sich zum Beispiel von einer Verletzung oder OP erholt, würde dann über eine App den Text bekommen: Ich weiß, es ist schwer, aber du stehst das super durch. Das Programm soll Psychologen und Mitarbeitern von Beratungsstellen entlasten. Einer der Entwickler meinte dazu, wenn man Leute frage, ob ihnen so ein System etwas bringt, sagten sie immer, auf keinen Fall. Später benutzten sie es aber doch und verließen sich darauf wie auf einen Freund. Jetzt muss das System nur noch feststellen können, wann es einem Nutzer so richtig schlecht geht. Wenn der Ozean verdreckt, dann wird er leiser. Umweltwissenschaftler von der Uni Adelaide haben die Unterwasserwelt von Australien belauscht. Sie haben Aufnahmen gemacht dort, wo der Ozean überdüngt ist, wo durch Städte oder Landwirtschaft zu viele Nährstoffe ins Wasser geleitet wurden und dort, wo das Wasser sauber ist. Dabei kam heraus, in den verdreckten Gebieten hört man weniger Krabbengeklapper, Seeegelgekratze und Fischgemurmel. Warum das so ist, erklären die Wissenschaftler nicht. Sie sagen aber, dass Kommunikation für Meerestiere wichtig ist. Zum Beispiel, um sich in Riffen oder Seegrasbetten zurechtzufinden. Wenn Geräusche verschwinden, könnte das also dazu führen, dass auch Fischbestände verschwinden. Weil durch den Klimawandel die Ozeane weltweit übersäuern, befürchten die Forscher, dass die Weltmeere insgesamt leiser werden. Chinggis Khan war ein mächtiger Herrscher und er hatte sehr viele Nachkommen. Millionen von Menschen tragen noch heute seine Gene. Forscher gehen davon aus, dass in vorindustriellen Kulturen der Status eines Mannes eine große Rolle dabei gespielt hat, wie viele Nachkommen er hatte. Weil diese Männer zum Beispiel mehr Frauen hatten und gesündere Frauen. Zwei US-Anthropologen haben diese These genauer unter die Lupe genommen und festgestellt, ja, das stimmt tatsächlich. Im Fachmagazin PNAS schreiben die Forscher, dass der Status eines Mannes auch schon in der Jäger- und Sammlerkulturen wichtig für den Reproduktionserfolg war und nicht erst, als die Menschen sesshaft wurden, also viel früher als bisher gedacht. Auch in modernen industriellen Gesellschaften spielt der Status eines Mannes noch eine Rolle, laut Forschern aber nicht mehr dafür, wie viele Nachkommen er in die Welt setzt, sondern nur noch bei der Partnerwahl.
D-Radio Wissen.
Wir brauchen in der Flüchtlingspolitik eine klare Sprache und ein unmissverständliches Signal der Bundesregierung, dass Multikulti ein Auslaufmodell ist. Zuwanderer sollen ein offizielles Bekenntnis zum Grundgesetz ablegen. Das hat Paul Zierniak, der Vorsitzende der Deutschen Union der Rheinischen Post, gesagt, kann man in der aktuellen Ausgabe nachlesen. Wir haben uns gefragt, was er damit gemeint hat und haben nachgefragt bei Marian Wendt, 31 Jahre alt, Mitglied der Jungen Union und Mitglied des Bundestages. Zuerst wollte ich von ihm wissen, wie das konkret aussehen könnte, so ein offizielles Bekenntnis zum Grundgesetz.
Also wie konkret er das vorschlägt, kann ich jetzt noch nicht nachvollziehen. Für mich gibt es aber eine klare Ansage, jeder Mensch, der sich in diesem Land aufhält, in der Bundesrepublik Deutschland, muss sich zu unseren Gesetzen und zu unseren Werten bekennen. Er muss sie respektieren und achten. Andernfalls muss er dafür entsprechend unseren Gesetzen auch bestraft werden. Und da ist egal, ob das ein Zuwanderer ist, ein Flüchtling oder ein Tourist, der sich hier aufhält.
Jetzt schwören wir, die wir in Deutschland wohnen, ja auch nicht aufs Grundgesetz. Haben Sie eine Idee, wie das in der Praxis aussehen könnte, dieses Verfahren, was Herr Zierniak da vorgeschlagen hat?
Sie sprechen es natürlich an. Das ist natürlich schwierig umzusetzen, weil wir Deutschen schwören ja auch nicht aufs Grundgesetz. Das machen natürlich, wir gehen per se davon aus, dass wir auch die Werte achten und schätzen. Ist natürlich so bei Leuten, die hier einen Pass haben, die werden entsprechend vereidet, die ja, legen einen Eid aufs Grundgesetz legen die etwas ab. Ich kann mir vorstellen, dass sie natürlich per Unterschrift oder auch nochmal per Vermittlung in einer Unterrichtseinheit oder ähnliches natürlich hier nochmal eingesprochen werden auf das Grundgesetz, auf die Regeln, auf die Werte. Und ich finde es viel wichtiger, neben diesem formellen Bekenntnis vor allen Dingen, dass die Leute das verinnerlichen. Und da ist die Frage, ob man das mit einer Unterschriftsleistung machen muss oder ähnlichem. Für mich ist klipp und klar, die wirkliche Achtung und der Respekt vor dem Grundgesetz, das muss auch gelebt werden. Das ist viel, viel zentraler als jetzt nur ein reiner formaler Akt nämlich.
Aber wenn es diesen formalen Akt gäbe, also quasi wirklich eine aktive Bekenntnis zum deutschen Grundgesetz, das war ja der Vorschlag letztlich, was verspricht sich die Junge Union davon?
Ich und wir, auch der Paul, wir gehen schon davon aus und wir erwarten, dass die Leute, die herkommen, unsere Werte achten. Und wir wollen damit sicherstellen, dass sie auch verstanden haben, was Grundgesetz bedeutet, was eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft bedeutet. Damit, die Leute kommen ja aus Ländern vorwiegend, wo es keine freiheitlich-demokratischen Gesellschaften gibt, wo es andere Wertevorstellungen gibt. Und da müssen wir ganz klar sagen, wir geben dir Schutz und Asyl für eine Zeit. Aber es gibt ein paar Dinge, die gelten bei uns anders als in deinem Heimatland. Die musst du respektieren, wenn wir hier im gegenseitigen Interesse ein ordentliches Miteinander haben wollen.
Mhm. Multikulti sei ein Auslaufmodell. Das ist ein weiteres Zitat vom jungen Union-Vorsitzenden Paul Zierniak. Wie ist das genau gemeint?
Ja, also Multikulti war für mich noch nie richtig präsent. Und Multikulti kann man auch nicht propagieren. Wenn man Integration möchte von Menschen, muss man dann eine klare Linie vorgeben, wohin sie sich integrieren soll. Selbst die USA hat ja eine Leitkultur, nämlich die Freiheit. Auch die USA ist keine reine Multikulti-Gesellschaft, wo jeder das Glauben leben kann, wie er möchte. Da gibt es die Idee der Freiheit, der Nation und des Respekts gegeneinander, gegen des Miteinanders. Und das gibt es auch in Deutschland. Dazu gibt es das Grundgesetz, es gibt unsere Geschichte, es gibt die christlich-jüdische Tradition. Und das sind kulturelle Aspekte, die für mich die Orientierung auch für Integration sind. Und das sind nicht zig verschiedene Geschichten von verschiedenen Nationen oder verschiedene auch historische Hintergründe, die erzählen, sondern unsere, auch vornehmlich Deutschen natürlich.
Bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag, da haben alle etablierten Parteien deutlich an Stimmen verloren. Welche Konsequenzen müsste die Union jetzt ziehen? Positionierung wieder weiter nach rechts, nachdem ja jetzt zuletzt über Jahre eher nach links gezogen wurde?
Ich glaube, die Union, wir sind noch in der Fehleranalyse. Wir haben dort verloren, ganz klar. Das tut mir auch sehr leid. Ich fand das sehr, sehr traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Mecklenburg eigentlich wirklich eine gute Entwicklung genommen hat, auch von den innerhalb der ostdeutschen Länder. Und ich glaube, die Union muss nicht konservativer werden. Ich glaube, wir müssen einfach das Gefühl, und das war vor allem ein Gefühl und auch Angstwahl, wieder ganz klar machen, wir sind die Partei des kleinen Mannes, wir sind die Partei des Mittelstandes und wir kennen die Sorgen und Nöte der Menschen, die jeden Tag frühzeitig aufstehen, sich um ihre Kinder kümmern, arbeiten gehen. Und wir sorgen auch dafür künftig, dass dieser Wohlstand erhalten bleibt, dass ihr keine Angst haben müsst. Und das müssen wir wieder stärker vermitteln durch Taten, ganz klar. Die Flüchtlingszahlen müssen runtergehen. Die Leute müssen merken, es dauert nicht 15 Jahre für irgendwelche Straßenbauvorhaben oder für andere Genehmigungsverfahren zum Beispiel. Das ist auch so ein Aspekt, der da mitzählt. Und ich glaube, nur durch klare Arbeit kann man das Vertrauen Stück für Stück wieder herstellen. Denn es geht nicht vordergründig um die Flüchtlinge, glaube ich, sondern viel tiefer um eine Angst vor Identitätsverlust, eine Angst vor auch Wohlstandsverlust. Und da müssen wir als Garant wieder wahrgenommen werden für die Stabilität und Sicherheit in dem Land. Das war immer schon der Markenkern der Union.
Marian Wendt, Mitglied im Deutschen Bundestag und Mitglied der Jungen Union, über die Vorschläge seines Parteivorsitzenden. Der hat unter anderem vorgeschlagen, dass Zuwanderer ein offizielles Bekenntnis zum Grundgesetz ablegen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Liebe geht durch den Magen. Wissen wir. Okay, aber auch Löffel und Rasierklingen? Ein Arzt aus Bielefeld, der hat jetzt seine ganz eigene Sammlung von Kuriositäten, die er aus Leuten wieder herausoperieren musste. Jetzt zu sehen in der Bonner Zweigstelle des Deutschen Museums. Pascal Fischer aus der D-Radio Wissen Redaktion. Was hat er denn da noch so aus Leuten rausgeholt?
Ja, dieser Herr Siegfried Ernst Miederer, der hat zum Beispiel eine Batterie aus einem Grundschuljungen herausgeholt. Oh. Der Kleine hat ein Rennen mit Spielzeugautos gemacht und er wollte sich einen ziemlich unfairen Vorteil verschaffen und hat seinem Konkurrenten einfach die Batterie aus dessen Auto geklaut und die im eigenen Mund versteckt.
Gute Idee.
Ja, dann hat er sie leider verschluckt, als der andere ihn so anstupste. Diese Löffelstiele, hast du ja gerade gesagt, der hat einen Knacki geschluckt. Der wollte nämlich zur Abwechslung mal woanders hin in seinem Gefängnisalltag.
Ja, ich verstehe.
Ja, da hat er immer die Stiele von den Löffeln abgebrochen, weil die dann besser in die Speiseröhre passten. Und so hat er dann schöne Pflege durch Krankenschwestern bekommen. 20 Mal.
Oh Gott, okay.
Ja, was für Ideen die Leute haben, ne?
Ja, allerdings.
Ja, ansonsten gab es halt Rollmops, Spieße, Knöpfe, Schlüssel, Rasierklingen, alles, was der Haushalt so hergibt. Ein Lehrersohn hat wohl mal ein 5-Mark-Stück geschluckt und ein Niederer musste dem Vater dann auch 5 Mark zahlen. Er wollte also diese Trophäe dann haben und der Vater war einfach zu geizig.
Ich verstehe. Wie kommt das Zeug bei den Museumsbesuchern an?
Ja, gerade diese Funde von dem Arzt Miedra, die sind echte Publikumsmagneten, sagt das Museum.
Eine schöne Ausstellung in der Zweigstelle des Deutschen Museums in Bonn, wenn ihr mal sehen wollt, was man aus Menschen so alles rausholen kann.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Reederei Hanjin Shipping, das ist die 7. Reederei der Welt und schickt mit ihren Containerschiffen Waren um die ganze Welt. Genau dieser Containerriese, der ist jetzt in Seenot. Die Reederei Hanjin Shipping ist pleite. Und das könnte nur der Anfang sein, der ganzen Branche geht es nicht gut. Wenn man das hört, dann denkt man ja erstmal irgendwie, hä, wie kann das sein, wo wir doch irgendwie alle immer mehr im Netz bestellen und vieles davon ja auch aus anderen Ländern kommt. Oder wenn man an den exotischen Kram in unseren Obst- und Gemüseregalen denkt zum Beispiel. Darüber habe ich mit Ulrich Malchow gesprochen. Er ist Professor für Nautik und Seeverkehr an der Uni Bremen. Und zuerst wollte ich von ihm wissen, wie das denn wirklich sein kann, dass so ein Containerriese trotz Globalisierung pleite geht.
Nun, in der Containerschifffahrt, in der weltweiten Containerschifffahrt, haben wir wahnsinnige Überkapazitäten. Das drückt auf die Frachtraten. Und die meisten Reedereien operieren schon längst nicht mehr profitabel. Und dann erwischt es die Schwächsten. Und das war nun Hanjin, der Erste.
Was passiert jetzt mit den ganzen Schiffen und den Waren?
Ja, das ist in der Tat ein Problem, weil die Schiffe in vielen Häfen festliegen, weil die Reederei viele Rechnungen nicht mehr bezahlen kann für Schlepper, für Lotsen, für Festmacher und auch für die Terminalgesellschaften, sodass also auch zum Container nur noch gegen Cash ausgeliefert werden, Cash von den Empfängern.
Aber ist es nicht teurer, die Schiffe jetzt irgendwo im Hafen liegen zu lassen und da blockieren sie alles und stehen rum, als sie schnell zu löschen und dann ist gut?
Das hängt ein bisschen natürlich von der Situation ab. Es gibt natürlich Häfen, wo die in der Tat komplett im Weg liegen und wo der Hafen selber, also die Port Authority, ein Interesse daran hat, die Schiffe dann aus dem Hafen zu kriegen. Dann kann ich mir vorstellen, geht auch die Port Authority in Vorlage und heuert Schlepper auf eigene Rechnung an, um die Schiffe rauszukriegen. Vorausgesetzt, die Schiffe haben genug Treibstoff an Bord, der auch bezahlt werden muss, damit sie überhaupt rauskommen.
Wie groß ist die Krise in der Containerschifffahrt im Moment?
Die ist gewaltig. Es ist eine globale Krise und die hält auch schon Jahre an. Und es ist leider auch noch kein Ende abzusehen, weil es einfach viel zu viele Schiffe gibt, also Containerschiffe.
Wie ist das entstanden? Man denkt ja irgendwie Globalisierung, Waren werden durch die ganze Welt geschickt. Da muss doch eigentlich genug Kapazität da sein, um die Container voll zu bekommen. Warum gibt es so einen großen Überschuss?
Ja, nun, das hängt noch ein bisschen damit zusammen, dass viele Schiffe bestellt wurden in Zeiten, wo es der Schifffahrt und dem Welthandel noch gut ging. Dann kam die Lehman-Krise. Da waren noch viele Schiffe im Zulauf, die man aber gar nicht abbestellen konnte. Die Reedereien gerieten unter einen großen Kostendruck und probierten dann, diesen Kostendruck zu begegnen, indem sie immer größere Schiffe bestellt haben, die da ja pro Containerplatz günstiger sind als kleinere Schiffe. Aber damit wurde das globale Problem natürlich noch verschärft, die Überkapazitäten, sodass also letztendlich der Verfall der Frachtraten pro Container deutlich höher ist als auch nur die theoretischen Einsparungen, die man hat durch den Einsatz größerer Schiffe. Insofern ist eine ganze globale Branche ist hier einem Teufelskreis ausgesetzt, wo sie offenbar so alleine so schnell nicht wieder rauskommen.
Und das betrifft auch deutsche Reedereien?
Ja, da sind alle Reedereien leiden darunter. Also auch Hapag-Lloyd leidet natürlich unter den Frachtraten, denn Containerschifffahrt ist ja ein komplett globales Geschäft. Und letztendlich ist das, was produziert wird, also die Dienstleistung, die ist ja austauschbar. Letztendlich geht es darum, bunte Stahlkisten von Hafen A nach Hafen B zu bringen, beim eigenen Seetransport. Und das ist nun mal mittlerweile ein relativ primitives Geschäft, sodass die Reedereien sich also schwer tun, sich in den Dienstleistungen zu unterscheiden. Und insofern ist der Preis, also die Frachtrate pro Container eigentlich das entscheidende Kriterium. Das ist ein reiner Preiswettbewerb. Und beim Preiswettbewerb hat immer der Kostenführer die Nase vorn. Und das versucht jeder zu werden. über den Weg in große Schiffe zu investieren, was aber letztendlich, wenn alle das machen, natürlich die jetzige Situation produziert hat.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, da kommt die Branche alleine schwer wieder raus. Das heißt, es gibt keine Möglichkeiten, dagegen zu steuern?
Ja, ist schwer. Also ein Vorschlag, eine zumindest theoretische Möglichkeit wäre, dass also diejenigen einen Riegel vorsetzen, im wahrsten Sinne des Wortes, die am meisten unter diesem Größenwachstum leiden. Das sind nämlich die Häfen, die ja nichts davon haben, dass die Schiffe mal größer werden. Im Gegenteil, die müssen die Anzahl der Container wird dadurch ja nicht größer. Aber die Häfen müssen sich ständig anpassen. Sie müssen die Fahrwasser ausbaggern, sie müssen stärkere Kaimauer installieren, sie müssen größere Containerkräne installieren und, ohne dafür irgendeinen Mehrerlös zu haben. Insofern ist ein Einhalten dieses Wachstums sehr im Interesse der Häfen. Aber ein Großteil der Häfen hatte mit diesen großen Schiffen ein gewaltiges Problem. Und die Häfen sind eigentlich immer noch Einzelkämpfer und sind diesen noch vier, demnächst drei Allianzen, eigentlich globalen Allianzen, komplett ausgeliefert. In diesen Allianzen wird der Fahrplan festgelegt, die Anzahl der Schiffe, die Größe der Schiffe und so weiter und so fort. Das ist für die Häfen natürlich, das sind die entscheidenden Gesprächspartner, nicht? Und das sind eben nur drei mittlerweile, global.
Aber das betrifft tatsächlich nur die Containerschifffahrt oder sind auch andere Branchen wie, weiß ich nicht, Tanker, Kreuzfahrtschiffe betroffen?
Oh. Was gut läuft noch, ist Kreuzschifffahrt, nicht? Aber das ist natürlich ein ganz anderes Marktsegment, also letztendlich Touristik. Da verdienen auch die Werften noch ein bisschen Geld und da kommen ja auch viele Schiffe aus Deutschland. Aber ansonsten sind eigentlich fast alle Bereiche der Schifffahrt von Überkapazitäten betroffen.
Ulrich Malchow, Professor für Nautik und Seeverkehr an der Uni Bremen, hat uns erklärt, warum die weltweite Containerschifffahrt in der Krise ist und wie sie da möglicherweise wieder rauskommt.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.